Diese Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast wird präsentiert von Semba Computersysteme GmbH. Seit 35 Jahren bietet Semba modulare Buchhaltungs- und ERP-Softwarelösungen für Unternehmen, soziale Einrichtungen und Steuerberater an. Semba begleitet auch euch benutzerfreundlich und zuverlässig bei der Digitalisierung eurer Finanzbuchhaltung und im operativen Tagesgeschäft. Mithilfe KI-gestützter Komponenten in der Software löst Semba für euch aktuelle Themen wie das Umsetzen der E-Rechnungspflicht und ermöglicht mit Funktionen wie dem intelligenten Buchen Plus eine deutlich höhere Automatisierungsgrad als vergleichbare Softwareanwendungen. Ihr wollt mehr Informationen rund um KI im Allgemeinen und wollt euch vielleicht auch darüber informieren, wie KI bei Semba zum Einsatz kommt und was Semba Software so revolutionär macht? All das findet ihr unter www.simba.de/revolution. Und natürlich packen wir den Link auch in die Shownotes. Und wer noch mehr über Semba erfahren möchte und auch, wie sie selbst Innovation ja bei sich im Unternehmen gestalten, dem möchte ich die Folge 42 ans Herz legen des Corporate Entrepreneurs Podcast, denn da war Michael Briel zu Gast. Er ist der Geschäftsführer der Semba Computersysteme GmbH und gibt uns da einen tiefen Einblick. Also, jetzt viel Spaß mit der folgenden Episode.
Willkommen zur neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Wir sind ein bisschen aufgeregt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist auf jeden Fall der unbequemste Podcast, den wir jemals aufnehmen werden. Ich sitze mit Sebastian von ZF hier auf der Slash D, an der relevantesten Startup-Festivals in Deutschland. Und wir sitzen im Rennwagen. Sebastian, warst du schon mal in so einem Auto?
Nee, definitiv nicht. Also das ist interessant, aber wie gesagt, das ist schon auch nicht ganz so bequem zum Sitzen.
Yes, sir. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir sitzen ganz tief unten in Sitzen, in einem Carbon-Gestell. Das Auto ist normalerweise dafür da, zu driften und wirklich in Rennen zu fahren. Mit Tourenmeisterschaften, glaube ich, oder? Hat er gesagt?
Nicht zugehört.
Nicht zugehört. Ist auf jeden Fall vakant. 12 Millionen Euro kannst du das Ding mitnehmen.
Okay. dann machen wir lieber nichts kaputt, würde ich sagen.
Besser nicht. Erstmal schön, dass du da bist. Ich hoffe, wir haben eine coole gemeinsame Zeit hier drin. Und magst du erstmal ein bisschen was über dich erzählen? Was machst du nur so, wenn du arbeitest?
Ja, klar, gerne. Also ja, wie gesagt, mein Name ist Sebastian Grimm. Ich mache tatsächlich zwei Dinge aktuell. Zum einen bei der ZF, hattest du ja schon gesagt, bin ich für verschiedene Innovationsthemen, strategische Themen verantwortlich, mit denen ich mich beschäftigen darf, Software-Defined Mobility, vor allem im Schwerpunkt jetzt aktuell. Und auf der anderen Seite bin ich auch im Rahmen der ZF-Kooperation für den MoveCourse-Accelerator verantwortlich. Das ist ein Startup-Accelerator, der auch zu den Startup-BW-Acceleratoren gehört, der sich um Startups im Bereich Mobilität und Energie kümmert. Und das sind so die zwei Hauptaufgaben, an denen ich arbeite derzeit. Jeweils immer so ein bisschen hin und her wechselt.
Okay, ZF ist, glaube ich, viel im Begriff, aber kannst du trotzdem mal kurz erklären, was so euer Kernbusiness ist?
Ja, ZF ist einer der größten Automobilzulieferer, die es gibt. Man kennt ZF wahrscheinlich einfach aus dem Themenumfeld Getriebe, da kommen wir so ein bisschen her. Mhm. Mittlerweile tatsächlich sehr viele Produkte, die man normalerweise nicht sieht im Fahrzeug, im Bereich Vehicle Motion, im Bereich Safety von Fahrzeugen, natürlich im Bereich Antriebstechnik, E-Motoren sind sicherlich Themen. Security, Airbags ist ein Thema bei uns.
Also, die gibt es hier definitiv nicht.
Nee, das sieht nicht so aus, definitiv. Aber es könnte man schon vorstellen, dass da möglicherweise ein ein E-Auto da durfte kein ZF-Getriebe drin sein, aber mit Sicherheit das eine oder andere Produkt von uns durfte ja auch mit verbaut sein.
Cool. Und du bist ja im Innovationsbereich bei ZF. Wie bist du da hingekommen?
Ich würde mal sagen, nicht auf dem klassischen Weg. Ich habe keine Konzernkarriere in dem Sinne gemacht und ich bin auch relativ spät erst bei der ZF eingestiegen. Ich habe, bevor ich zur ZF gekommen bin, habe ich selber in Startups gearbeitet, habe selber auch gegründet, habe ganz früher auch tatsächlich auch schon in einem Corporate bei der Daimler AG gearbeitet. Und die Idee war, als mich damals der damalige Verantwortliche für den Bereich eingestellt hat, dass man tatsächlich diesen Gründergeist so ein bisschen mit ins Unternehmen hineinträgt. Also dass man tatsächlich versucht, so die Impulse, die aus Gründungen herauskommen, die Art und Weise, wie Gründer arbeiten, dass man das mit hineinbringt und diese Kultur tatsächlich dann so ein bisschen auch in die ZF mit reinbringt.
Spannend, ZF ist ja ein riesiger Konzern. Und das ist Gründergeist, vielleicht auch unternehmerisches Handeln und Denken, ist vielleicht ein Thema bei euch. Wie machst du das genau? Beziehungsweise vielleicht lass uns oben anfangen. Was ist die Strategie dahinter bei ZF? Geht es darum, dass die Kerngeschäftsfelder zu disruptieren? Geht es mehr darum, inkrementelle Innovationen zu betreiben? Was sind so eure Ziele?
das ändert sich natürlich. Also das ist, man stellt sich jetzt einen Konzern immer irgendwie als ein starres Gebilde vor, wo irgendwie ja, man für auch 5 oder 6 Jahre in den Voraus hinaus weiß, was tatsächlich alles zu tun ist. Tatsächlich ist es wirklich auch in so einem Großunternehmen, gerade jetzt in den Zeiten, in denen sich die Automobilindustrie auch befindet, ist es natürlich auch immer wieder Veränderung. Also es ist eine Zeit lang war wirklich dieses Thema, ja, kerngeschäftsferne Felder zu finden, also wirklich einfach zu suchen nach den Disruptionen, die möglicherweise in der Automobilindustrie oder in anderen Industrien entstehen. Jetzt aktuell ist eher das Thema kerngeschäftsnahe Innovation oder Verbesserung tatsächlich auch zu finden, die wirklich das Unternehmen in der jetzigen Situation tatsächlich einfach helfen, vorantreiben, entwickeln können.
Diesen Trend, den kann man ja eigentlich allgemein nachverfolgen, wenn man so ein bisschen die Innovationsszene, sage ich mal, sieht von den großen Corporate Acceleratoren. Inkubatoren sind nicht mehr viel übrig geblieben. Ich denke auch, weil es viel gekostet hat und der ROI dann eher langfristig, wenn überhaupt gekommen ist. War das bei euch auch so, dass sich da so dann nochmal die wirklich Weltstrategie geswitcht hat oder war das immer schon beides ein Thema?
Nee, es hat sich verändert, es entwickelt sich, glaube ich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das akzeptiert, dass man auch Innovationseinheiten weiterentwickeln muss. Möglicherweise ist das auch ein Fehler, den viele der, gerade der auch extern gegründeten Startup-Inkubatoren von größeren Unternehmen gemacht haben. Bei uns war es schon immer der Fokus, dass wir sehr eng mit dem Unternehmen verbunden sein wollten. Das heißt, wir haben nicht in Berlin irgendwie eine Einheit gegründet mit einer eigenen GmbH oder ähnlichen Dingen, sondern wir sind immer in der zentralen Forschung und Entwicklung gewesen. Anfänglich war das auch noch eine Kooperation mit dem IT-Bereich und deswegen immer sehr, sehr nah eigentlich wirklich auch an den Entwicklungen, an den Produkten des Unternehmens gewesen und halt immer auch mit der Idee, relativ schnell Innovation auch wieder zurückzubringen. Oder eigentlich gar nicht, zurückzubringen ist der falsche Begriff, glaube ich, an der Stelle, sondern eigentlich gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwickeln. Also wir haben immer den Fokus sehr stark auf den Mitarbeiter gelegt, auf die Idee des Mitarbeiters und dass die Mitarbeiter befähigt werden, an dieser Idee auch zu arbeiten und diese Idee dann auch umzusetzen und zu realisieren. Und das ist sicherlich möglicherweise ein Unterscheidungsmerkmal von anderen Inkubatoren, von anderen Unternehmen. Aber es war uns immer wichtig und das bedeutet aber natürlich auch, dass diese Nähe zum Unternehmen bedeutet natürlich auch, ich kann mich der Unternehmensentwicklung nicht verschließen. Das heißt, natürlich muss ich darüber nachdenken, quasi gerade in so einer Transformationsphase, gerade in jetzt auch so Phasen, wo es halt tatsächlich auch eher um Konsolidierungsthemen geht, wie kann auch Innovation, wie können wir da auch an der Stelle mit den Kompetenzen, die wir haben, da auch an der Stelle dann einfach unterstützen. Also das ist natürlich für jemanden, der Innovation liebt, der neue Themen liebt, ist das natürlich irgendwie ein anderes Herangehen oder auch was anderes, aber ich glaube, das gehört einfach dazu und das muss man, glaube ich, auch wissen, wenn man in so einer Rolle ist.
Was meinst du genau mit Mitarbeiterbefähigung? Also wie macht ihr das? Habt ihr da Ausbildungsinhalte? Nehmt ihr die Probleme von denen auf? Steckt ihr die vielleicht auch mal außerhalb des Kerngeschäftes in Räume und diskutiert mit denen? Wie sieht so das tägliche Business bei euch aus?
Es gibt verschiedene Wege, die wir auch alle begehen oder begangen haben, ausprobiert haben. Ich glaube, das Wichtigste ist, den Mitarbeitern überhaupt die Möglichkeit zu geben, dass sie an Ideen arbeiten. Also, dass sie wirklich selber diese Verantwortung auch bekommen, um ja, Projekte umzusetzen, ihre Idee umzusetzen und auch zu sehen, was es da für Schwierigkeiten gibt und einfach da zu sein und zu helfen und zu unterstützen. Und quasi dieses, im Endeffekt ist dann so eine Art Mentoring, Learning by Doing. Dann haben wir natürlich sehr viel über Trainings oder machen wir sehr viel über Trainings, wo wir dann auch versuchen, Führungskräften einfach zu zeigen, was es bedeutet, was auch Unternehmergeist bedeutet. Das nutzen wir. Wir haben klar die klassischen Formate, Workshop-Formate, Design-Thinking-Formate, wo wir dann eher erstmal so den Anfang des ganzen Innovationszykluses einfach nutzen und halt mit den Leuten gemeinsam dann Design-Thinking-Formate durchführen. Also insofern, wir versuchen da wirklich so eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten zu haben, um diese Kultur zu transportieren. Aber am Ende des Tages ist der Fokus immer darauf, dass der Mitarbeiter die Möglichkeit und die Chance bekommt, wirklich an einer Idee dann auch zu arbeiten.
Kannst du ein paar Ideen nennen, die ihr in dem Rahmen schon mal in den Konzern zurückgebracht habt oder die entstanden sind? Einfach damit man es besser vorstellen kann.
Natürlich kann ich nicht über alle Ideen blicken.
Besser auf die Einzelheiten. Wir wollen hier ingenieurstechnisches Wissen abgreifen.
weil tatsächlich natürlich ja viele der Ideen auch teilweise noch gar nicht auf dem Markt sind. Aber tatsächlich eins der Produkte, die auch wirklich, wo man auch wirklich weiß und sieht und auch die öffentlich bekannt sind, ist, wenn man ans autonome Fahren denkt, dann sind autonome Fahrzeuge, müssen Geräusche erkennen. Das heißt, wenn ich mit einem autonomen Fahrzeug unterwegs bin und ich fahre durch Häuserschluchten, dann ist irgendwie auf der, hinter so einem großen Hochhaus versteckt, kommt auf einmal ein Krankenwagen davor. Den kann das Fahrzeug nicht sehen, den muss das Fahrzeug hören können. Und das war eins der Projekte, die wir gemacht haben, tatsächlich einen Soundchip fürs Fahrzeug zu entwickeln, um dem autonomen Fahrzeug oder auf sämtlichen Fahrzeug zu ermöglichen, Geräusche, ihre Herkunft, die Herkunft der Geräusche und die Art der Geräusche zu erkennen, also eine Kombination aus Sensorik und künstlicher Intelligenz. Und das ist tatsächlich auch zum Produkt geworden, dann innerhalb der ZDF und wird jetzt quasi für unsere Kunden zur Verfügung gestellt.
Und wie würdest du, was sind die wichtigsten Hebel, von denen die du gerade genannt hast? Wie schafft man es in den Strukturen, die gewachsen sind, wo die Mitarbeitenden tagtäglich in ihren Prozessen, ihren Aufgaben stecken, dann wirklich neues Denken zu ermöglichen? Also klar, ich weiß, Workshop, Innovationsformate, ihr werdet mit Sicherheit auch irgendwie einen Stage-Gate-Prozess ähnliches haben, um die Ideen durch den Tunnel zu bringen. Aber trotzdem ist es ja eigentlich vor allem der Mensch, wie du schon gesagt hast, der im Mittelpunkt steht. Habt ihr dann vielleicht was ihr besonders gut könnt oder wo du sagst, ey, genau deshalb sind wir soweit, kriegen wir unsere Leute da kreativ befähigt?
Ich glaube, eine Magic gibt es da nicht. Es ist ein Stück weit natürlich das Vorleben, das Zeigen, natürlich auch das Zeigen der erfolgreichen Projekte, Leute auch zusammenzubringen, dass sie auch voneinander lernen können. Und am Ende des Tages ist es oft einfach auch ein Stück weit Freiraum geben und Freiraum ermöglichen.
Muss man sich den Freiraum erkämpfen?
Jein. Das ist wiederum, das ist jetzt auch wieder sehr, sehr phasenspezifisch. Also ja, wir hatten Zeiten, da musste man sich den Freiraum nicht erkennen. Da war es tatsächlich so, dass das auch von Seiten der Vorstände gesagt wird, ja, wenn es coole Ideen sind, dann ist einfach freie Zeit auch zur Verfügung, an diesen Ideen dann auch zu arbeiten. Jetzt in so einer eher Konsolidierungsphase geht es natürlich schon auch darum, dass jetzt nicht beliebig viel Zeit zur Verfügung steht. Und dann hat es natürlich schon auch ein bisschen mit Freiraum erkämpfen zu tun. Beziehungsweise auch einfach Möglichkeiten dann auch schaffen, dass man an Projekten arbeitet. Also ja, die Arbeit verändert sich da auch. Aber ich glaube, es hat auch viel mit Sichtbarkeit, mit Ansprechbarkeit zu tun. Also dass man, egal jetzt in welcher Phase sich das Unternehmen befindet, dass es halt Leute gibt, die man ansprechen kann, die man fragen kann, wenn man Ideen hat, wie man dann mit so einer Idee jetzt gerade in so einer Phase auch umgehen kann oder in jeweiligen Phasen des Unternehmens umgehen kann.
Du bist ja jetzt auch nicht nur rein der Konzernwelt unterwegs, sondern hast ja noch zusätzlich das Projekt Move, also ein Accelerator, der nicht nur von ZF betrieben wird, sondern darüber hinaus. Und du hast hier selber einen unternehmerischen Hintergrund auch, selber gegründet. Hilft dir das, auch genau dieses Vorleben zu ermöglichen im Konzern? Also du bist ja, wie sagt man sagt ja so häufig, diese Innovatoren sind ja eigentlich auch, müssen ja ein Störfaktor sein. Und du bist ja auch nicht groß geworden in diesen Prozessen. Hilft das?
Definitiv. Also das, ja, also wie ich am Anfang gesagt habe, das war ja auch mit der Grund oder einer der Gründe, warum sich ZF damals wirklich bewusst für jemanden entschieden hat, der halt nicht aus der Konzernwelt kam, sondern der eher aus einer Startup geprägten Welt gekommen ist, der einfach dieses Mindset auch so ein bisschen mitbringt. Und ja, es schafft natürlich Credibility, wie man so schön sagt. Also dass halt wirklich Leute dann auch, sie sehen halt, okay, der hat mal gegründet und da muss irgendwas dahinter stecken, da ist dieses Risiko oder das Risiko schon auch mehrmals eingegangen zu gründen. Also insofern, der wird schon was davon und der sollte davon auch irgendwie was verstehen. Aber es gibt auch es ist auch so eine gewisse Beruhigung, weil man halt, wenn man ein Startup gegründet hat, dann kennt man die Hochs und die Tiefs dieser Welt. Und insofern bringt einen so schnell nichts aus der Ruhe. Und ich glaube, das ist schon auch ein wesentlicher Faktor tatsächlich, den man auch in einem Großunternehmen gut anwenden kann.
Was sind denn genau diese Sachen? Also wir sind ja auf einer Gründerveranstaltung und vorwiegend, wo auch ganz viele junge Menschen unterwegs sind, die vielleicht deinen Weg mal gehen wollen. Oder letzten Endes im Konzern sind es ja auch alles Menschen, die in der Regel noch nicht gegründet haben. Und was sind dann so diese Höhen und die Tiefen, die du vielleicht immer wieder mitgeben kannst?
Die Höhen sind natürlich, wenn Projekte funktionieren. Also wenn eine Idee, die ein Mitarbeiter gehabt hat oder die auch ein Startup hat, wenn man merkt, oh, da ist der erste Kunde und es gibt das Feedback vom Kunden, positives Feedback vom Kunden, möglicherweise kommt der erste Umsatz dann irgendwie rein und das sind so, ich glaube, das ist egal, ob ich ein Startup gründe oder ob ich jetzt im Unternehmen einen Venture aufbaue oder eine Idee umsetze. In dem Augenblick, wo ich merke, dass diese Idee wertgeschätzt wird, dass da jemand Interesse daran hat, das ist immer eine Höhe, definitiv. Also das ist immer ein Highlight am Ende des Tages, weil man halt weiß, okay, der Gedanke, den ich verfolgt habe, der wird von anderen geteilt und der ist, der scheint wichtig zu sein, der scheint relevant zu sein. Tiefen, klar, bei einem Startup, die Tiefe ist sicherlich, wenn halt Finanzierung nicht funktioniert, wenn irgendwie Mitarbeiter gehen, wenn der eigene Mitgründer irgendwie Probleme hat und sowas. Das sind wahrscheinlich so die Tiefen, die man als Startup hat und im Unternehmen ist halt dann eher so, ja, also man wird nicht wahrgenommen, die Idee wird nicht akzeptiert, obwohl man da viel Zeit möglicherweise reingesteckt hat. Also insofern ist es, sind ein paar andere Tiefen, aber ja, man hat auch Tiefen auf beiden Seiten.
Mhm. Auf ZDF betrachtet, wie gehen die Mitarbeitenden damit um, wenn die Tiefen da sind? Auch da ist ja, glaube ich, ich finde, dieses Gründen im Konzern oder Ausgründen im Konzern ist ja nicht dasselbe Erlebnis, wie wenn man für sich persönlich gründet, weil da steht ja mal ein bisschen das eigene Kapital, glaube ich, noch mehr Identifikation mit der Idee dahinter. Und wie erlebst du das denn, also auch gerade von der Identifikation oder auch im Prozess, gehen die Mitarbeitenden da mehr und mehr rein, werden die emotionaler damit, wie schafft ihr es, das dann noch aufzufangen und die gegebenenfalls das, was sie da erlebt haben, also auch das unternehmerische Mindset dann wieder zurück zu transportieren, auch gerade da, wo andere Menschen das vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen können, die es nicht gemacht haben. Weil sehr viele Fragen auf einmal.
Ich glaube, der wesentliche Unterschied zwischen dem Gründen außerhalb eines Corporates, also wobei im Corporate kann man ja nicht zwingend von Gründen sprechen, aber entwickeln einer Idee. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, wenn ich außerhalb gründe, trage ich in der Regel selbst das Risiko. Also das heißt, es betrifft mich und meine Familie möglicherweise direkt, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht aufgeht, wenn irgendwas schief geht, was auch immer. Wenn ich jetzt im Unternehmen eine Idee aufbaue, entwickle, auch wenn sie frühphasig ist, auch wenn sie risikobehaftet ist und wir müssen dieses Projekt stoppen oder die Idee kann nicht finanziert werden oder was auch immer für das Kunde es gibt, dass das Projekt, der die Idee nicht weitergeführt ist, dann habe ich noch nicht diese persönliche Haftung, dieses persönliche Risiko, weil ich weiß, okay, ja, dann ist jetzt das Projekt irgendwie gestoppt, tot. Mhm. Aber ich mache dann halt was Neues, was anderes. Da ist sicherlich, ich glaube, das ist so ein bisschen der wesentliche Unterschied, weil ich nicht dieses persönliche Risiko habe. Mhm. Damit agiere ich oft auch anders, muss man leider auch sagen. Ich kann natürlich dann ein bisschen freier agieren, wenn ich weiß, okay, trifft mich jetzt nicht sofort, das Haus ist nicht sofort weg oder was auch immer.
Absolut, es kann ja auch letzten Endes dazu führen, dass man eher Risiken eingeht. Also gerade, also ich finde mal, Risiko eingehen sollte man ja kalkuliert tun. Gerade mit Eigengeld versucht man ja nur vernünftige Risiken einzugehen und sagt, ist es das Risiko wert? Auf der anderen Seite ist ja die Chance, wenn man dann mit fremdem Geld agiert, vielleicht da auch ein Stückchen mehr selber ins Risiko zu gehen, als man das sonst tun würde.
Das ist definitiv da, das haben wir aber so in der Form nicht festgestellt tatsächlich. Aber es ändert ein bisschen was im Mindset tatsächlich. Mhm. Also ja, die Projekte, die wir unterstützt haben, die haben einfach ein festes Budget, was sie haben, mit dem müssen sie auskommen. Und das heißt, die können auch nicht exorbitant ins Risiko gehen irgendwo. Und trotzdem, wenn ich es selber mache, dann habe ich, ja, selbst wenn ich mir ein Budget gegeben habe und das Budget ist alle, dann ist das Budget halt alle. Im Corporate kann man dann möglicherweise nochmal nachverhandeln und selbst wenn das Projekt gestoppt wird, ist halt wie gesagt, sitzt man nicht sofort oder steht man nicht sofort auf der Straße. Also insofern ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, das so der für mich ist das so der wesentliche Unterschied in der Wahrnehmung dann am Ende des Tages bei einem selber, was so Angst und Ähnliches betrifft. Wo ich tatsächlich, um den von vorne noch das auf da zurück drauf zurückzukommen, Wo ich tatsächlich keinen Unterschied festgestellt habe, ist, was Leidenschaft betrifft.
Okay.
Also egal, ob jetzt selber gegründet oder in einem Corporate gegründet, die Mitarbeiter oder also ja, wie gesagt, von Gründen, das klingt immer ein bisschen falsch. Aber die Mitarbeiter, die dann ihre eigenen Ideen verfolgen, die Leidenschaft ist die gleiche. Also vielleicht sogar in einem Corporate sogar noch ein bisschen mehr, weil da ist noch mehr ein bisschen mehr Technologie oft dahinter. Also insofern ist auch eine sehr größere Verbundenheit mit der Technologie, mit der Idee am Ende des Tages verbunden. Also insofern, die sind, da habe ich wirklich keinen Unterschied festgestellt. Da ist die meisten Menschen waren mit der gleichen Leidenschaft oder vielleicht teilweise sogar auch mit einer größeren Leidenschaft da mit dabei, einfach die Idee umzusetzen.
Ich weiß nicht, ich würde das gar nicht so relativieren, weil letzten Endes ist es ja schon noch eine Gründung in dem Sinne, dass man sich einen neuen Job schafft. Man verändert ja etwas oder man soll etwas damit verändern. Und wenn es gut läuft, dann ist die Tätigkeit, die man vorher eingeübt hat, ja nicht mehr so, wie sie dann war. Und dann gründet man schon, auch innerhalb einer geschlossenen Organisation, aber man ist veränderungswillig. Und genau das ist ja eigentlich das, was ihr wahrscheinlich auch treiben wollt, Veränderungen reinzubringen, die über solche Leute, unternehmerisch denken, besser funktioniert, als über klassisches. Ich glaube, dass solche Leute dazu geeignet sind, da zum Beispiel Change-Projekte zu leiten und viel besser dazu geeignet sind als übliche Menschen im Konzern.
Also da würde ich dir definitiv zustimmen. Also ich glaube, jeder, der das mal wirklich gemacht hat, also der wirklich mal seine eigene Idee gegen Widerstände, das wird jetzt auch unabhängig, ob innen oder außerhalb eines Konzerns, aber der das wirklich mal geschafft hat und gemacht hat, seine eigene Idee in die Hand zu nehmen, gegen Widerstände durchzusetzen und diesen Erfolg zu spüren, dass es funktioniert, dass es aufgeht, der hat am Ende des Tages hat er so einen kleinen Virus in sich vom Unternehmer. Mhm. Und das ist genau das, was du auch sagst, was wir auch sehen. Das sind genau die Menschen, die dann auch jetzt gerade so in Transformationsprozessen wirklich eine große Hilfe sein können, weil die einfach gezeigt haben, sie sind beweglich im Kopf, sie sind anpassungsfähig, haben eine gewisse Resilienz einfach auch, die du einfach brauchst. Und können damit tatsächlich so Transformationsprozesse deutlich besser auch dann managen und umsetzen.
Habt ihr irgendwelche Metriken, um genau diese eher impliziten Sachen auch zu messen? Also merkt ihr, dass ihr dann vielleicht in gewissen Transformationen schneller seid durch diese Leute? Haben vielleicht auch die Projekte, die ihr durchbringt, insofern einen Einfluss, dass das messbar ist? Weil das finde ich immer das Schwierige an Innovation. Das ist ja auch häufig bei Konzernen die Herausforderung. Man investiert viel Geld, man investiert auch viel Geld in die Projekte. Die sind tendenziell langfristig ausgelegt. Also ein direkter ROI ist ja häufig nicht unbedingt immer da. Und wie messt ihr das, ob ihr erfolgreich seid?
Ja, also kulturelle Veränderungen sind tatsächlich schwer messbar. Wir könnten jetzt gucken, welche von unseren unterstützten Teams, Gründerinnen und Gründern im Unternehmen jetzt relevante Positionen übernommen haben, welche in ihren Projekten geblieben sind, die Projekte weitergetrieben haben Richtung Serienfertigung. Aber schwer messbar am Ende des Tages. Was wir schon gemacht haben, wir haben natürlich schon versucht, die Projekte, die wir umgesetzt haben, zu bewerten. Also haben gesagt, okay, was ist der Wertbeitrag, die eine solche Idee, ein solches Projekt, ein solches Venture zum Unternehmen hat? Ist natürlich gerade bei so sehr langfristigen Entwicklungszyklen im Automobilbereich ist es natürlich nicht ganz so einfach. Aber wir haben es trotzdem einfach versucht und diese Projekte einfach auch über den weiteren Verlauf hinaus, wenn es in Richtung Serie, Vorserie, Serie und möglicherweise auf dem Market einfach mit zu begleiten und auch mitzugucken, was dann am Ende des Tages bei rausgekommen ist. Und im Idealfall kriegen wir dann auch am Ende des Tages Zahlen, sei es über Einsparungen, die wir in Prozessen gemacht haben, sei es vielleicht möglicherweise Umsätze, die wir mit beeinflusst haben durch solche Projekte. Und dann kann man schon auch eine Metrik draufsetzen. Wie gesagt, beeinflusster Umsatz ist so eine Metrik, die wir mit nutzen oder halt Kosten, die eingespart worden sind.
Mhm. Würdest du sagen, dass das schon noch ein relevanter, ich meine, gerade Automotive ist ja in einer krassen Transformation oder Disruption, muss man fast sagen. Ihr habt ja extrem viele Faktoren, die von außen kommen, Wettbewerbsdruck. Ihr müsst euch ja wahrscheinlich immer mehr nach asiatischen Designs richten als jetzt nach deutschen. Die Autos werden vermutlich in ein paar Jahren nicht mehr für den deutschen Markt designen, sondern eher für den asiatischen. Und das alles ist ja jetzt echt gibt es hier viele Reibungsfaktoren überall. Und würdest du sagen, dass die Entscheidung von ZF, mit euch ein Innovationsteam aufzubauen, schon einen Wettbewerbsvorteil verschafft oder auch genau darauf einzahlt?
Naja, ZF claimt ja für sich, Innovationen zu treiben und zu haben.
Tun das nicht alle deutschen Autos?
Ja, ja, wahrscheinlich schon. Aber dann muss ich es natürlich auch irgendwo zeigen. Also ich kann es nicht nur claimen, sondern ich muss es irgendwo auch zeigen. Also insofern ist es schon auch wichtig, dass es im Unternehmen genau solche Menschen wie mich halt einfach gibt, die sowas auch treiben. Aber man muss natürlich schon auch ehrlicherweise sagen, auch wir durchlaufen natürlich eine Transformation, wie es auch gerade schon gesagt hat. Also auch wir müssen jetzt, sind aktuell natürlich auch nicht so in der Lage, diese ganz, ganz neue, krasse Innovation zu machen, sondern müssen einfach an anderen Stellen gucken, eher strategisch arbeiten, eher kerngeschäftsnäher arbeiten. Was auch Veränderungen am Ende des Tages für uns natürlich bedeutet. Aber ja klar, natürlich am Ende des Tages ist es, glaube ich, für die Automobilzulieferer in Deutschland echt wichtig, auch innovativ zu bleiben. Mhm. Also ich glaube, wir können, das wird jetzt gar nicht nur auf ZF beziehen, sondern tatsächlich über die Zulieferbranche allgemein hinweg beziehen. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, ohne Innovation auch wieder zu wachsen.
Das glaube ich auch und da frage ich mich halt wirklich, ob diese inkrementelle Innovation aktuell reicht. Also es ist natürlich rein rational völlig nachvollziehbar, dass man jetzt ungern Geld in die Hand gibt in Risikoprojekte, die man nicht so gut abschätzen kann. Andererseits müssen wir nun mal das Geschäftsmodell eigentlich eher radikal ändern, statt nur inkrementell. Und das spricht ja so ein bisschen gegeneinander. Also Innovation nur dann zu machen, wenn man es sich leisten kann, ist aus meiner Perspektive ja nicht unbedingt der logische oder möglicherweise der konsequente Ansatz, um wirklich was zu verändern. Aber trotzdem ist es der Trend, der gerade jetzt einhergeht, obwohl wir eigentlich das komplette Gegenteil brauchen. Wie siehst du das? Also du bist ja auch vernetzt in der Branche und in anderen Unternehmen, Innovationsmanagern, und siehst ja auch die Bewegungen bei Move. Wie schätzt du das ein? Ist es wirklich richtig? Oder sollte man vielleicht gerade jetzt doch mehr Geld in die Hand nehmen für sowas?
Es ist eine absolute Gratwanderung. Weil ja, wie du es gesagt hast, aktuell ist halt die Richtung wirklich eher im Sinne von konsolidieren, Kerngeschäft, also ja, Kerngeschäft stärken, sich auf die eigenen Stärken besinnen, was, glaube ich, für den Großteil der Automobilzulieferer auch die absolut richtige, derzeit richtige Strategie ist. Gleichzeitig muss man aber trotz allem versuchen, und dann muss man, da kommt dann das Innovatorherz wieder so ein bisschen durch. Ich muss halt kreativ werden. Also ich kann halt nicht mit den Innovationsmethodiken, die in Phasen, wo es gut geht oder wo viel Geld zur Verfügung steht, mit den Innovationsmethodiken kann ich in so einer Phase jetzt nichts anfangen. Also das heißt, ich muss auch als Innovator innovativ werden, kreativ werden. Und da kommt dann wieder so ein Thema, wie du gerade angesprochen hast, das Move Plus dazu. Und einfach sagt, na gut, vielleicht müssen wir auch mal möglicherweise andere Wege gehen, vielleicht müssen wir auch Kooperationen dann an der Stelle suchen und mit anderen Unternehmen, Stadtwerke am See jetzt in dem konkreten Fall Move Plus Accelerator und der Zeppelin-Uni zusammentun, um vielleicht gar nicht mal so zwingend die interne Innovation jetzt voranzutreiben, sondern vielleicht auch mal zu gucken, okay, was könnten wir an externen Impulsen vielleicht noch nehmen, wo Dinge vielleicht schneller entstehen, besser entstehen, anders entstehen, die uns irgendetwas bringen können und irgendwas nützen können. Und ich glaube, das muss man sich immer bewusst sein. Das ist, ja, Innovation, Arbeiten in einem Innovationsbereich bedeutet auch, dass man selber innovativ bleiben muss. Also das ist, glaube ich, schon, oder kreativ auch sein bleiben muss. Und ja, und wenn halt kein Geld da ist, dann muss man halt gucken, okay, was für Möglichkeiten gibt es, um vielleicht doch irgendwo auf einen anderen Weg an Geld zu kommen und vielleicht doch die eine oder andere Idee dann irgendwie mit weiterzutreiben.
Was übrigens ein sehr schöner, zitierfähiger Satz, den du gerade gesagt hast.
Das ist aber, den gab es bestimmt schon mal irgendwann.
Nein. Muss man, das ist auch Kreativität, ne? Uminterpretation, den gab es noch nicht hier. Hat mich nicht mit dem Auto, Adaption. Du hast den Move Plus, haben wir jetzt schon mal öfter so ein bisschen angestrichen. Das ist ja letzten Endes ein Projekt im Bodenseeraum, was jetzt nicht nur von euch getrieben wird, sondern du hast gesagt, Stadtwerke, da sind andere Player drin, die sich regional zusammen orientieren und eben gemeinsam in ihren Kompetenzen da Probleme reingeben und Lösungen rausbekommen wollen. Wie funktioniert das genau? Weil ich weiß ja auch, dass das so ein bisschen dein Baby ist, ne, was du mit ZF auch aufgebaut hast.
Ja, genau. Also wir haben es mit initiiert. Jetzt vor über 3 Jahren, glaube ich, ist es ja, so die ersten Schritte dafür gegangen sind. So der erste Entwurf war gemeinsam mit der Zeppelin-Universität. Das war noch nicht so ganz so erfolgreich, weil einfach Netzwerk zu klein war. Im zweiten Anlauf haben wir dann tatsächlich Stadtwerk am See mit dazu genommen. Wir haben andere Player, Wirtschaftsförderung Landkreis, Wirtschaftsförderung der Stadt mit dazu genommen, um dieses Netzwerk zu vergrößern. Haben es dann wirklich auf die Beine stellen können, sind jetzt einer dieser Startup-BW-Acceleratoren, von denen es ja 18 gibt in Baden-Württemberg, mit Fokus auf Mobilität, Energie und fördern ja sehr frühphasige Startups in diesem Bereich, auch oft in dieser Kombination. Also und da gibt es überraschenderweise schon sehr interessante Themen und da gibt es natürlich dann, natürlich nicht jedes Startup ist jetzt aus einer Sicht einer ZF interessant oder aus einer Sicht der Stadtwerke am See irgendwie interessant, aber es gibt schon immer wieder so Themen, wo man merkt, okay, das ist etwas, was relevant für uns sein könnte im Sinne von Partnerschaft, im Sinne von Zusammenarbeit, im Sinne auch vielleicht einfach auch nur von Kompetenz. Und gibt es halt Startups, die interessant sind für Stadtwerke am See und dann gibt es halt so Sachen, die halt ja einfach komplett interessant und spannend sind, aber mit beiden oder mit allen Partnern am Ende des Tages doch wenig zu tun, weil wir unterstützen auch Startups im Bereich Sports Tech zum Beispiel, wo man sagt, okay, das hat irgendwie mit ZF erstmal auf den ersten Blick nichts zu tun, aber dann, wenn man ein bisschen reinkommt, ich rede von Spinax jetzt gerade, ein Startup, das im Skateboarding-Bereich unterwegs ist, die Skateboarder, Skateboards mit Sensorik ausstatten, sodass du deine ganzen Moves, die du fährst, auf dem Skateboard erfassen kannst, vergleichen kannst und aufzeichnen kannst und das dann wirklich ein richtiges Social Networking auch treiben kannst. Und da ist dann so eine ganz kleine Verbindung Richtung ZF war immer wieder da, wenn man sagt, diese Sensoren möglicherweise mal irgendwann in naher, ferner Zukunft vielleicht mal ein Produkt von ZF? Eventuell. Keine Ahnung. Wissen wir nicht.
Das heißt, da arbeitet ihr auch, das ist das forschungsnah, aber das heißt doch eher diese Startups, die nach von der Universität kommen, jüngere Leute, wo das ist auch breiter durchmischt.
Nee, also das ist wirklich querbeet. Und tatsächlich ist gerade auch aufgrund der Region, in der wir unterwegs sind, ist der Fokus gar nicht so sehr auf die Gründungen, die aus einer Hochschule rauskommen, weil neben der Zeppelin-Uni und dann auf der anderen Seeseite in Konstanz und den zwei Hochschulen, also Duale Hochschule Ravensburg und die RWU in Ravensburg, haben wir wenig Universitäten und vor allen Dingen auch wenig technische Universitäten, also insofern eigentlich wenig Universitäten, aus denen wirklich technologisch getriebene Startups dann daraus hervorgehen. Insofern fokussieren wir auch bewusst auch auf andere Gründertypen, Gründerinnentypen. Also einer der Schwerpunkte, den wir auch setzen, ist tatsächlich auch gerade so, warum auch nicht aus bestehenden Unternehmen herausgründen. Also das, was man an Unis kann, könnte man ja an Unternehmen auch genauso machen. Aus den Unternehmen heraus ausgründen, in Richtung Spin-offs denken, Kooperationen denken, Joint Ventures denken, ältere Gründer denken. Also tatsächlich glaube ich, die wenigsten Startups, die wir bei uns betreuen, sind klassische Hochschulgründungen, sondern sind eigentlich eher wirklich von Gründerinnen und Gründern, die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, die irgendwie auch schon ein bisschen was im Leben erreicht haben. Und einfach gesagt haben, ich habe jetzt für mich jetzt einen neuen Lebensabschnitt machen und da ist jetzt Gründung für mich mal ein Thema.
Ich finde gerade dieses Thema Spin-off oder auch Corporate Ventures ausgründen, finde ich hochspannend. Wir haben selber mal eine Maschinenbau-Ausgründung gemacht und es sind so viele Potenziale darin. Einerseits auch gerade aus einem etablierten, vielleicht sogar tradierten Unternehmen, wenn man das, ich meine jetzt nicht euch, aber generell im deutschen Mittelstand schafft man eine ganz andere Kultur damit. Man braucht plötzlich für einen Startup vielleicht Softwareentwickler. Kann man jetzt schwierig, ich sag mal, in den 80er-Bau in eine Produktionsszene, eine Produktionshalle setzen und mit den Verwaltung eines Maschinenbauers zusammenleben und arbeiten lassen. Und ich glaube, da stecken noch so viel mehr Möglichkeiten drin. Das ist ja auch ein ganz anderer Weg des Gründen, als hier sonst immer propagiert wird. Also dieses klassische aus der Hochschule heraus, forschungsnah. Das sind ja häufig, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht die krass erfolgreichen Gründungen. Habt ihr durchschnittliche Gründer in Deutschland ist 41 oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist das denn auch eine Sache, die ihr auch fördert dann oder wo ihr vielleicht auch merkt, um jetzt wieder einen Transfer herzustellen, zu euren internen Sachen bei ZF, intern dem, dass die Leute, die einmal bei euch waren, vielleicht auch Lust haben, unternehmerisch was nach außen zu bringen?
Nein, ich würde mal sagen, wenn, dann sind wir da ganz am Anfang. Ja. Da sind andere Unternehmen sicherlich deutlich weiter. Aber jetzt auch wieder generell gesprochen, tatsächlich Es ist etwas, womit gerade Personalabteilungen sich doch schwer tun, obwohl es echt viel Potenzial gibt und Möglichkeiten gibt. Also man denkt jetzt nur, das ist immer so Kleinigkeiten, aber warum nicht mal ein quasi erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unserem Unternehmen quasi, warum nicht mal einen entsenden in einen Start, ein Startup? Also es gibt natürlich Austauschprogramme jetzt in andere Richtungen mit anderen Unternehmen, aber das ist ein Gedanke quasi, warum nicht auch mal jemanden in ein Startup entsenden und dort mal eine Weile mitarbeiten lassen? Würde beiden Seiten helfen. Also wir haben tatsächlich bei Move Plus haben wir einige Teams, die händeringend nach Mitgründern suchen. Und das wäre so ein Thema, wo man tatsächlich Transformation auch begleiten kann, unterstützen kann, durch solche eher kleineren Effekte. Natürlich, das große Thema wäre dann natürlich am Ende des Tages wirklich eine Ausgründung. Die ist aber schon auch aufwendig, muss man natürlich auch sagen, wenn du hast durchgemacht, also du weißt, was da alles dahinter steckt am Ende des Tages. Um das zu machen, sehe ich es gar nicht mal so sehr. Es ist auch eher auch organisatorischer Natur natürlich, wo man sich Gedanken machen muss, IP, ähnliche Dinge. Also insofern, es ist jetzt nicht, was du von heute auf morgen irgendwo machen kannst, aber es ist definitiv ein Weg, den die Großunternehmen, größeren Unternehmen oder auch Mittelständler in Deutschland noch viel zu wenig berücksichtigen, wie sie wieder mehr Schlagkraft kriegen könnten.
Mhm. Absolut, ich glaube auch genau da, weil die Geschäftsmodelle auf absehbare Zeit nicht mehr funktionieren, ist dann manchmal, da kann es einfacher sein, nebeneinander Themen zu entwickeln, als zu versuchen, von innen heraus zu gehen, weil das natürlich einfach sehr, sehr viele Störfaktoren in den normalen Betrieb bringt. Und auch andersrum finde ich den Gedanken eigentlich ganz spannend zu sagen, warum nimmt man die Startups in die Betriebe mit rein? Also Startup-Residency irgendwie Materialien zur Verfügung zu stellen, Produktionsgeräte zur Verfügung zu stellen, vielleicht auch nebeneinander zu arbeiten mit Corporate Innovation Teams und auch ganz normalen Produktteams. Macht ihr sowas auch oder habt ihr sowas mal durchdacht?
Also durchdacht sicherlich schon. Wirklich aktiv tun wir es nicht. Derzeit, aber ja, das sind natürlich auch so Überlegungen, die wir am Ende des Tages haben. Also vielleicht noch zuvor noch kurz ergänzen möchte, wenn wir uns unsere Region angucken, Bodenseeregionen, und da mal 100, 120 Jahre zurückgucken, da war genau das, was wir gerade beschrieben haben, war da gang und gäbe, weil Graf Zeppelin damals mit seinem Zeppelin, der Grund, warum es eine ZF gibt, ist, weil halt ein Graf Zeppelin den Zeppelin bauen wollte und halt ein Unternehmen mitgegründet hat, als eine Art Spin-off, was eben die Getriebe dafür baut. Und so sind noch ein paar andere Unternehmen aus dem ganzen Umfeld Zeppelin hervorgegangen, die immer noch eine wahnsinnige Bedeutung in der Region haben. Also insofern, die Geschichte zeigt eigentlich, dass es funktionieren kann und funktioniert. Und ich glaube, dass gerade diese Kultur und gerade das spricht viel für den Bodensee, weil vieles davon tatsächlich entstanden ist. Also auch, wenn jetzt unser Eigentümer Zeppelin Stiftung, wenn man sich die Geschichte damit anguckt, wie im Prinzip war das die erste Crowd-Investing-Kampagne, die damals für den Nachfolger Zeppelin da.
Nur noch keinen coolen englischen Begriff.
Genau, richtig, genau. Und dann, das ist irgendwie alles mal aus diesem ganzen Zeppelin-Umfeld damals mit entstanden. Aber da kann man sich durchaus ab und zu mal auch mal wieder zurückbesinnen und sagen, ja klar, warum nicht nochmal ausprobieren? Jetzt klar mit anderen Möglichkeiten, mit anderen Mitteln, aber ich glaube, da gibt es schon noch Potenzial.
Ja, ich denke auch, dass. Also vieles kommt heute wieder vor, nur mit cooleren Begrifflichkeiten. Allein das ganze Unternehmerthema. Wir waren ja urunternehmerisch nach dem Krieg. Da haben wir alles das gemacht, haben wir WM gegründet, wir haben Unicorns aufgebaut, wie euch sozusagen. Wir haben viele mittelständische Gründungen gemacht. Und das ganze Thema kommt jetzt einfach wieder auf, weil wir wieder in einer Notsituation, einer wirtschaftlichen Notsituation sind. Man wird ein bisschen anders geframed. Aber auch ich kenne es auch aus Jena, da sind ja auch ganz viele Unternehmen aus Zeiss hervorgegangen, in Optik, genau. Letzten Endes nur eine Ausbildung.
So ähnliche Geschichte tatsächlich.
Genau, und das finde ich auch sehr spannend, dass diese ganzen Sachen jetzt wiederkommen in einer anderen Generation. Und ich glaube, wir haben einfach relativ viel über die Zeit verloren an Mut, unternehmerischen Mut, weil wir uns festgesessen haben.
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ja, wir haben schon ein bisschen Antrieb, ich würde sagen, wir haben ein bisschen den Antrieb verloren. Das ist ja das, was man jetzt gerade auch den osteuropäischen oder auch den asiatischen Ländern so ein bisschen nachsagt, dass da einfach diese Lust am Leisten, am Verändern deutlich größer ist als bei uns. Aber ich glaube, das kann man auch wieder zurückbekommen. Also das sehe ich jetzt gar nicht so die Schwierigkeit.
Glaube ich auch, aber ich glaube, dass es ein längerer Prozess ist, als man ihn aktuell einschätzt. Und dass es mehr Aufwand bedarf, als man heute investiert. Gerade gesamtgesellschaftlich gesehen, vielleicht auch mehr Kommunikation, mehr Willen, auch mal zuzugeben, was nicht so gut läuft, anzusprechen.
Ja, das wahrscheinlich schon. Also, aber wenn ich mir, also ich weiß gar nicht, wenn ich, als ich studiert habe, ist eine Weile her.
10 Jahre maximal, oder?
Ah, 12. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie ein Entrepreneurship, Unternehmertum, Studiengang irgendwo in Deutschland gab. Wenn ich mir jetzt heute die Unilandschaft angucke, dann finde ich da, keine Ahnung, ich habe es ja nicht gezählt, aber es sind unzählige, glaube ich. Also insofern glaube ich schon, dass das Wissen darum eigentlich da ist. Wenn ich mir Zia/die angucke, auch die Menschen, die hier so rumlaufen, ich glaube, dass schon auch viele Menschen wirklich auch so dieses Thema Gründen für sich durchaus auch als Option sehen. Was ich sehe, und das ist, ja, das sehe ich glaube ich nicht nur ich so, ist halt fehlende Risikobereitschaft am Ende. Worauf die zurückzuführen, das weiß ich nicht, aber die, ich glaube, diesen Punkt müssen wir noch überwinden. Also einfach zu sagen, der lass uns doch ein bisschen mehr, einfach ein kleines bisschen mehr Risiko an der einen oder anderen Stelle wagen. Ich glaube, dann sind wir gar nicht so schlecht.
Ich habe es tatsächlich, ich hatte vor Montag hatte ich eine Vorlesung gehalten im Entrepreneurship in Lüne und Jena. Wir haben so Umfragen gestellt zu Beginn. Wie viele Leute können sich Gründen vorstellen? In welche Richtung? Und ich glaube, ungefähr 40% haben gesagt, sie können sich grundsätzlich eine Gründung vorstellen. Aber genau das, was du gerade angesprochen hast, das Risiko dahinter hält die meisten ab. Aber auch das finde ich ist irgendwo so ein bisschen Zeitgeist. Ne? Gerade ist es schon auch in der allgemeinen, unter der wirtschaftlichen Stimmung so, alle vermeiden tendenziell Risiken. Wir versuchen uns zu sichern, was wir haben, das erstmal auf die Bank zu legen und dann weiterzuschauen. Und vielleicht denke ich immer, liegt es nicht auf der Bank am sichersten, sondern kollektiv gesehen müssten wir mehr Risiko eingehen, um wieder weiter nach vorne zu kommen. Weil jetzt werden wir fast philosophisch hier im Auto unter anderen Ritterin.
Ja, draußen das Wetter macht auch gerade keinen so einen Spaß.
Jetzt werden wir gerade noch so was Labyrinths tun langsam.
Ja, ich glaube, wir müssen versuchen, das Narrativ vielleicht möglicherweise auch zu Risiko zu verändern. Also Risiko wird immer extrem hochgehangen an vielen Stellen, also Lebensrisiko und so weiter. Also ja, wir versichern uns gegen alle möglichen Sachen. Ende des Tages sicherlich auch gut und richtig an vielen Stellen, aber ich glaube, wir müssen es irgendwie schaffen zu sagen, Risiko ist in der Regel beherrschbar und es tut auch manchmal nicht weh, auf die Nase zu fallen, weil man kann aufstehen, sich abputzen und dann weiß man beim nächsten Mal, okay, den Weg gehe ich vielleicht nicht mehr oder ich renne nicht mehr so schnell oder und sowas. Aber wir überbetonen, glaube ich, auch in der Kommunikation das Risiko zu stark.
Das stimmt, da gebe ich dir auch völlig recht und ich glaube, wir müssen auch mehr Leute befähigen, das unternehmerische Risiko einschätzen und können. Also ja, die Entrepreneurship-Kurse. Unternehmertum ist letzten Endes ja auch lernbar. Ich meine, das zeigt ihr ja. Ihr bildet eure Leute genauso aus mit gewissen Handwerkszeug und dann funktioniert das auch. Und ich glaube, viele, viele Menschen haben einfach das Handwerkszeug noch nicht oder können sich schwer vorstellen, wie dieses Risiko auch beherrschbar ist oder wie man beherrschbare Risiken eingehen kann, weil sie damit nicht in Kontakt vorher.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, das Lernen ist es, glaube ich, gar nicht mal so unbedingt, sondern das Probieren. Also ich selber habe nie Unternehmertum irgendwie studiert. Meine Eltern sind auch beide, kommen wir aus einem risikobewussten Haushalt mit zwei Lehrerinnen und Lehrern. Also insofern, ich habe es nie gelernt, aber irgendwann habe ich es halt ausprobiert und habe gemerkt, okay, das macht irgendwie Spaß und das ich kann Dinge selber machen, ich kann Dinge selber verändern und ja, auf die Nase fallen hat jetzt in dem Fall irgendwie auch nicht wehgetan, so bei den ersten Malen. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr Räume und Möglichkeiten schaffen, genau solche Dinge einfach auch mal auszuprobieren. Neben dem Lehren, also ich meine, das wirst du wahrscheinlich auch in deinen Vorlesungen machen, dass die Studentinnen und Studenten halt dann wirklich einfach am Anfang so kleine Projekte an der Uni zu machen. Ich sehe es an der Zeppelin-Uni, wo es dann Studententeams gibt, die ja die Female Founders Night organisieren, wo sie tatsächlich auch dann eine Verantwortung auch schon für Einnahmen, Ausgaben übernehmen müssen. Den Village Hub an der Zeppelin-Uni, der Alumni-Veranstaltung organisieren, wo es auch dann darum geht, quasi Einnahmen, Ausgaben zu organisieren. Das sind alles keine Sachen, die wahnsinniges Risiko beinhalten, oder das Risiko ist beherrschbar, aber sie geben gerade den jungen Menschen die Möglichkeit, auszuprobieren, zu testen,
Verantwortung
zu lernen, Lust
genau, Verantwortung.
Genau, richtig, genau. Und auch die Erfolge einzustreichen. Das ist auch zu sehen, hey, das, boah, viel mehr vorne, das sind 300 Leute, die da irgendwie zugucken und sowas. Das müssen wir auch versuchen, wiederum in die Unternehmen zu transportieren. Und genau das auch in den Unternehmen, solche Räume, das, was ich vorhin auch mit Freiheit gemeint hat, auch in den Unternehmen so ein Stück weit zur Verfügung zu stellen, dass man das mal probieren kann. Am Ende des Tages, wir wissen es beide, nicht jeder ist irgendwie zum Unternehmer geboren, das ist auch völlig in Ordnung so und es muss auch nicht jeder so sein. Aber trotzdem, ich glaube, wir brauchen diesen Geist, diese Bereitschaft, so zu denken, den brauchen wir in doch einigen Menschen.
Mhm. Fantastisch, glaube auch gerade das Ding, Erfolge zu feiern, Erfolge sichtbar zu machen, innerhalb großer Strukturen zu sagen, ey, der hat was geschafft. Das kann nicht jeder, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Um Gottes Willen, ich möchte in keinem Unternehmen arbeiten, wo alle nur Unternehmer sind. Also, wenn ich es Schlimmeres vorstelle, unglaublich anstrengend. aber lass uns vielleicht doch mal versuchen, so ein bisschen das Ganze rund zu machen. Welche Erfolge wollt ihr denn in der Zukunft noch feiern bei ZF im Innovationsprogramm?
Schwer zu sagen, so viel wie möglich.
Alles. Wie sieht eure Strategie, ist ein großes Wort, aber was siehst du jetzt in der Zukunft, was konkret noch bei euch passiert?
Glaskugel.
Genau. Ich möchte eine spekulative Schätzung, auf die wir die festnageln.
Am Ende des Tages, die Veränderung wird bleiben. Also ich glaube, das können wir festhalten. Ich glaube, das ist auch die Unsicherheit in der gesamten Industrie, das ist gar nicht mal automobilbezogen, sondern grundsätzlich in der gesamten Industrie, diese Unsicherheit wird auch bleiben. Also insofern, wir werden uns damit arrangieren müssen und das ist natürlich auch ein Stück weit unternehmerisches Handeln und Denken. Wir werden uns damit arrangieren müssen, dass wir in Unsicherheit Entscheidungen treffen, wo wir nicht genau wissen, ob diese Entscheidung richtig oder falsch wird. Aber wir müssen sie einfach treffen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, noch lernen müssen, wo wir, glaube ich, echt noch viele Leute es einfach noch nicht kennen und auch nicht können und auch manchmal vielleicht auch möglicherweise nicht wollen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, wo wir auch versuchen, dann zu arbeiten. Also, dass man halt wirklich Menschen befähigt, auch in unsicheren Situationen oder mit einer unsicheren Datenlage, trotz KI, trotz allem anderen, mit einer unsicheren Datenlage, tatsächlich Entscheidungen trifft. Das Wichtige am Ende des Tages ist auch wirklich das Treffen der Entscheidung. Also nicht nur das Vorbereiten der Entscheidung, sondern auch diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, für mich jetzt auch so ein Thema, wenn wir das schaffen, im Unternehmen oder das Unternehmen hinweg wirklich auch Menschen zu befähigen, auch wirklich Entscheidungen zu treffen. Und das bin ich ja, das, wenn wir sagen, das hat mit mir jetzt am wenigsten zu tun, sondern das ist aber generell quasi für uns auch so, glaube, das würde jedem Unternehmen gut tun, wenn das toll ist.
Ich würde gar nicht mal sagen, dass das jetzt weniger mit dir zu tun hat. Es gibt ja nicht immer nur die, wenn man unternehmerische Entscheidungen denkt, irgendwann nach ganz, ganz oben, ja, weitreichende Entscheidungen. Aber jeder trifft am Tag ja bei sich am Arbeitsplatz, ich glaube, es gibt sogar eine Statistik darüber, 2000 Entscheidungen oder sowas, trifft ein Mensch am Tag. Und jede kleine Entscheidung, arbeitet man da jetzt schneller, langsamer, geht man zuerst zu dem, macht man es alleine, macht man es mit vielen, das sind alles ganz kleine Stellschrauben, die wir dann zu einem gemeinsamen Erfolg führen können. Und da finde ich auch toll, dass du das nochmal so raushebst. So, ich glaube, die Veränderung wird sich verändern, aber Veränderungen wird es immer geben. Ja. Und es wird einfach alles, ne, auch technologisch schneller. Und da muss man die Leute einfach vielleicht da manchmal mehr Sicherheit geben, Entscheidungen zu treffen, Unsicherheit zu geben. Puh, abschließend.
Ja, wirklich meinen Rücken, ey. Abschließend, ja, eine Massage gibt es ja nicht, aber da vorne kommt schon
der Notdienst. Helfen die uns raus? Ich würde ja gerne abschließend eine persönliche Frage stellen, wenn das okay ist.
Ja, klar.
Was war auf deiner Reise vielleicht die wichtigste Entscheidung, die du getroffen hast? Und was waren für dich die wichtigsten Erfahrungen, die dich jetzt hierhin geführt haben?
Ich glaube, die wichtigste Entscheidung war wahrscheinlich, sagen wir mal, waren zwei. Also das eine, die eine Entscheidung war, glaube ich, aus einem Corporate heraus in ein Startup zu wechseln, relativ früh zu Beginn meines Berufslebens. Also einfach zu sagen, hey, ich gehe von Daimler weg, ich gehe zu einem Startup. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, weil das war Ende der 90er. Das war so die erste New Economy Welle damals. Das heißt, in Deutschland wusste noch keiner so richtig, was Startup eigentlich ist. Auch ich nicht. Und ich bin in ein Startup gegangen und habe irgendwie alles erlebt, was man in so einem Startup erleben kann, von exorbitanten Wachstum bis hin dann zu auch entsprechend schnellem Abbau, weil Börsengang nicht geklappt und Geld nicht mehr da und so weiter und so fort. Das war, glaube ich, eine wirklich schon eine wegweisende Entscheidung, das zu tun, diesen Schritt zu gehen, also einfach auch das mal selber erlebt zu haben. Erstmal doch ohne eigene Verantwortung so viel, sondern für mich war es erstmal einfach ein Job. Aber ein Job einfach mit einer ganz anderen Geschwindigkeit, die ich damals so nicht kannte. Die zweite Entscheidung, glaube ich, war dann irgendwann zu sagen, okay, und jetzt probierst du es mal alleine. Oder mit einem Gründer, mit einem Partner dann einfach zusammen. Im ersten Schritt war es tatsächlich zu zweit. Aber einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt habe ich mal wirklich die Verantwortung für ein Unternehmen. In meinem Fall war das so, dass ich erstmal selber gegründet hatte, was relativ schnell schiefgegangen ist mit einem Partner zusammen, dann aber kurz darauf die Verantwortung für ein anderes Unternehmen übernommen hatte, mit Schulden dieses Unternehmen übernommen hatte und dann tatsächlich geschafft hatte, innerhalb von einem Jahr die gesamten Schulden abzubauen und das Unternehmen zu einem Erfolg zu führen. Und glaube, das waren so die Entscheidungen, die, glaube ich, den Weg, den ich dann gegangen bin oder der sich dann daraus entwickelt hat, wahrscheinlich am meisten mit beeinflusst hat. Plus die Menschen, die man dann unterwegs auch getroffen hat, die einen auch irgendwie begleitet hat. Das glaube ich noch den größten Erfolgen, glaube ich, gefragt, oder?
Erfahrungen. Kann beides sein.
Ja, Erfahrung, glaube ich, ist schon dieses, du kannst es schaffen. Also ich bin oft blauäugig in Dinge reingegangen. Und ich gehe auch immer noch manchmal blauäugig rein. Also insofern, das
ist, glaube ich, manchmal hilfreich. Manche andere würden sagen, oh Gott, mach das nur nicht. Gerade dann reizt es mich meistens. Und dann aber auch mit dieser Blauäugigkeit damals, quasi in das Unternehmen reingegangen als Teilhaber, dann zu sehen, okay, verflixt, BWA, Bilanz, steht ein Kredit drin, den man irgendwie abbezahlen muss und verflixt, ich bin jetzt verantwortlich, dass dieser Kredit irgendwann mal getilgt wird, der auf dem Unternehmen lastet. Und dann zu sehen, okay, ich habe es geschafft, das ist, glaube ich, tatsächlich Erfahrung und Erfolg gleichermaßen und Bestätigung irgendwie am Ende des Tages auch. Ansonsten, Erfolge hatte ich. Also viele Dinge, wo ich wirklich, wo ich immer gesagt habe, cool, dass wir das gemacht haben, cool, dass ich das gemacht habe. Ja, verrückte Dinge, Messestände aus Containern bauen, das war so ein Ding. Wir haben letztens erst wieder, weil einer, der da damals mitgearbeitet hat, wir haben damals das Thema VR relativ früh, vor 15, 18, 20 Jahren ist jetzt, glaube ich, ja, Thema VR schon relativ früh auf die Hannover Messe gebracht. Und da einfach so, irgendwie so auf Volk der Technologien und irgendwann, okay, cool. Wir hatten da eine Idee und es ist aufgegangen. Und da gibt es, ja, gibt's echt viele davon. Was ich aber glaube, was viel wichtiger ist, und das ist ein Rat, den ich auch vielen Startups, auch bei Move Plus dann eben gebe und den auch mir mal jemand gegeben hat, ein Gründer. Am Ende des Tages sind es oft die Menschen, die dich begleiten, die dir das meiste mitgeben können. Und ich hatte wirklich so ein paar, ja, heutzutage würde ich es Mentoren nennen, aber auch Freunde, die mir einfach auf dem Weg mit begleitet haben und die mir viel mitgegeben haben, von denen ich einfach auch sehr viel lernen konnte. Und das ist jetzt auch was ich natürlich versuche weiterzugeben.
Vielen, vielen Dank auch nochmal für deine Offline-Worte. Ich fand es gerade nochmal spannend, dass du so ein bisschen auch dann reflektiert hast, die ich wahrgenommen habe. Mhm. Und ja, wir sind leider zum Ende gekommen, aber ich hoffe, dass jetzt gerade auch am Ende nochmal ein paar Tipps für unsere hier Live-Zuhörenden dabei waren. Ich fand es ganz, ganz toll, eine Stunde lang mit dir im Auto eingeschlossen
gewesen zu sein. War nicht langweilig, der wäre typisch.
Nee, und von mir aus kann wir es auch länger machen, aber dann vielleicht das nächste Mal irgendwie, ja, in einem Van. Ein bisschen mehr Komfort und Heizung im Rücken.
Ja, wobei der Ausblick ist auch gar nicht so schlecht eigentlich.
Ja, wir sehen hier die Zelte von der Slush. Es regnet ein bisschen.
Ja, hier sind viele Menschen.
Es
Jetzt gerade eine
wird
Kamera.
eine Kamera vor uns. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr so lang bis zur Afterparty. Also, ich würde uns jetzt entlassen, wenn das für dich ein Bier
Ja,
ist.
ich bin mir geraucht, jetzt schon davor, hier wieder rauszukommen.
Ansonsten lassen wir einfach ein Bier hier rein. Peter! Nee, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst und für die Einblicke.
Ja.
Wir sehen uns auf der Party.
Ja, danke. Bis dann. Tschüss.